Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag der 19. Oktober 2018, 16 Uhr und 2 Minuten. Hier ist das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck. Und wie immer bei dieser Sendung, jeden zweiten Freitag im Monat, geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf gehen wird. Denkend sprechend, sprechend denkend, ohne Notizen, Manuskript. Und auch ohne Musik. Ich denke, ihr kennt das. Das ist eine Live-Sendung aus meinem Küchenstudio in Hamburg, die zu euch nach Frankfurt über Skype kommt. Insofern sage ich immer etwas vorauseilend. Es kann zu Ausfällen kommen, was wir nicht hoffen, aber es ist immerhin möglich bei dieser leicht wackeligen Technik. Ja, ich hoffe, ihr habt auch so ein grandioses Herbstwetter wie wir hier in Hamburg. Ich habe eben noch mal auf die Temperaturen geschaut und habe dann festgestellt, dass meine App sagt Frankfurt 18 Grad und Hamburg nur 13. Ja, es war hier jetzt heute schon relativ kühl. Ich bin heute Mittag zum Jenischpark geradelt, einmal kurz hin, einmal kurz zurück. Und habe in meinem Anorak, so meinem Sommer-Anorak, doch ein wenig gefröstelt und werde wohl, denn ich werde im Anschluss an der Sendung nach Berlin fahren, werde wohl eine etwas dickere Jacke mitnehmen, denn auch in Berlin sind die Temperaturen etwa ähnlich wie hier, so 13, 14 Grad. Ja, das war ja nochmal eine ganz schöne Überraschung, denn wenn ich mich erinnere, vor 4 Wochen die Sendung, da war es ja auch schon relativ kühl im September und ich dachte, oh, wie wird denn das so? Und dann hat sich's ja nochmal berappelt, gerade in der vorletzten Woche oder letzten Woche, da war ich ja in Dänemark und da hatten wir ja in Falster ganz grandioses Herbstwetter, wunderbar warm. Ich war da auf der Bauwoche von meinem Haus und wir haben natürlich wegen dieser wunderbaren Sonnenscheintemperaturen da sehr viel auch im Garten und im Freien machen können. Das ist immer so die Sache, gerade bei Malerarbeiten, dann, wenn man zum Beispiel Fenster oder Türen streicht, dann ist es gut, wenn es trocken und warm ist und nicht feucht und kalt. Das konnten wir diesmal gut erledigen. Ja, ansonsten war es allerdings so, dass meine Fotografie nicht so recht zum Zuge kam, hatte wieder die Kamera dabei, aber bis auf so ein paar Aufnahmen, jedenfalls analoge Aufnahmen, digital habe ich eine Menge gemacht. Ich hatte auch eine Drohne dabei diesmal, zum zweiten Mal werde ich vielleicht noch erzählen. Also, aber die analoge Fotografie, die mag es, wenn es etwas bedeckter ist, der Himmel. Und da hatten wir nicht so viel Glück. Das einen freut, das anderen leid, wenn man so sagen darf, nicht wahr? Ja, also nochmal kurz hier zum Datum der Sendung. Eigentlich ist ja der 19. nicht gerade der Termin, an dem die Sendung gelegentlich stattfindet. Das ist ja eigentlich heute eine Woche später. Das kommt eben daher, dass wir ja schon die Sendung im September verschieben mussten. Da wären wir eigentlich am 14. dran gewesen. Also die wurde aber wegen eines technischen Problems bei Radio X um eine Woche verschoben. Und da wusste ich schon, dass der 12., also letzte Woche, dass der in meinem Aufenthalt in Falster liegen würde und habe daher die Programmkommission von Radio X gebeten, den Termin um eine Woche verschieben zu dürfen. Das haben sie liebenswerterweise gestattet, sodass wir eben heute außer der Reihe, das ist ja der 19., dritte Freitag im Monat ist ja nun mal nicht die Zeit dieser Sendung und deswegen ist jetzt die nächste Sendung, ich sag's schon mal, schon wieder in 3 Wochen, und dann am 9. November. So ungefähr, ja. Dadurch kommt das Ganze so ein bisschen quasi rausgerutscht und ich komme nicht dazu, was vielleicht ein Glück ist, ein wenig so über die quasi parallele Zeit vor 6 Jahren zu sprechen. Und da waren ja noch die Sendungen im Takt am 14. September und am 12., die ja nicht stattgefunden hat. Die einzige bislang Sendung bei Radio X, die ich wegen Krankheit ausfallen lassen musste. Und das haben wir jetzt wie um eine Woche gewissermaßen verpasst. Und das ist vielleicht auch nicht verkehrt, nicht wahr, dass sich die Geschichte nicht im Ganzen so wiederholt, denn das hängt ja auch ein bisschen so mit meiner in Anführungszeichen Freundin zusammen, könnt ihr vielleicht in einigen Sendungen zuvor auch nachhören. Ja, wie gesagt, ich war letzte Woche. Fünf Tage waren 6 Tage, war ich in Dänemark zur Hauswoche, Bauwoche. Das findet ja zweimal im Jahr statt und wir waren dieses Mal eine sehr große Gruppe, waren auch weniger zum Glück als gedacht. Also es sah schon so aus, als wenn Andrea, Helge und ich in der Turnhalle hätten übernachten müssen, also woran mir überhaupt nicht gelegen war. Ich hatte zum Glück dann doch noch ein eigenes Zimmer bekommen, was mir sehr recht war und trotzdem. So ganz einfach die ganz vielen Fremden im Haus, mit denen man muss ja irgendwie so immer wieder auch Rücksicht nehmen oder sich einfinden, nicht wahr? Und sei es auch nur zum Essen. Das habe ich doch als sehr belastend empfunden, weil es natürlich so im Gegensatz zu meiner ansonsten einsiedlerischen Existenz einen großen Gegensatz steht. Ich habe dann auch Zahnschmerzen bekommen, dachte aber wieder, hoffentlich ist das nichts Schlimmes und hatte auch gleich diese sozusagen die Metapher dazu, die Zähne zusammenbeißen. Ja, das war so ein wenig Zähne zusammenbeißen, sich durchbeißen, auch wenn jetzt nichts wirklich Schlimmes passiert ist. Also wir haben immerhin alles viel, viel, viel geschafft und es ging wenigstens von äußeren Konflikten frei ab, was ja auch schon mal eine ganz gute Sache ist. Und trotzdem habe ich gedacht, ah ja, also so als ich dann zum Schluss, als wir losfuhren, Andrea und ich, sie hat mich diesmal wieder in ihrem dicken, dicken Auto mitgenommen. Sehr schön, was uns anfangs einige Probleme bereitete. Wir standen schon gerade in der Spur in Puttgarden an der Fähre und dann ging die Schranke hoch und die Autos rollten an, um auf die Fähre zu fahren. In dem Moment versagte der Anlasser, oder wie das heißt, wollte einfach nicht starten, ne? Das ist natürlich eine äußerst unangenehme Situation. Also zum Glück haben die anderen da hinter uns Ruhe bewahrt. Das wäre jetzt noch schlimmer, wenn die angefangen hätten zu hupen und tuten. Und dann hat sich doch nach mehreren so bangen Versuchen hat sich der Wagen berappelt und rollte oder rollte, keuschte auf die Fähre hinauf. Und da war es schon mal gut, weil da hätten wir von oben das Ding wieder runterrollen können. So ungefähr haben wir es wenigstens gedacht. Also, und dann klappte das auch, das fuhr uns dann bis nach Falster ins Haus und auch auf der Rückfahrt war es einigermaßen, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie das nochmal zur Werkstatt gebracht hat oder so. Naja, also so war das und ich dachte so jetzt, also jetzt ist schon wieder vorbei, Falster. Die letzten beiden Jahre, 2016 und 17, war es ja immer Ende Oktober. Übrigens auch so die Quitten dieses Jahr wieder in Massen. Letztes Jahr war es ja relativ dünn, aber wir haben ja auch 3 Bäume im Haus. Und ums Haus, nicht im Haus, ums Haus herum und die waren voll, voll, voll. Und noch so gerade erst reif, also noch nicht so richtig. Eine Frau, Heike, hat Kompott gekocht, das war auch gut, aber es war noch nicht so richtig. Ne? Und dachte ich, mal gucken, ob ich vielleicht noch mal hinfahre, weil ich eben auch dachte, so, oh, jetzt hast du diesen Punkt so und dann ist das nächste. Quasi der nächste Zeitpunkt im Jahr, der so ein bisschen Ordnung und Struktur gibt, das ist erst Weihnachten und das kommt mir noch ewig weit vor, obwohl wir haben ja auch schon jetzt Mitte der Hälfte, Mitte Oktober, das sind ja jetzt gerade mal ein bisschen mehr als 2 Monate, aber ja, und dann ist aber im November ist die HFBK, die Kunsthochschule da im mal gucken, ob es da noch mal eine Lücke sich ergibt, dass ich da vielleicht ein paar Tage und dann noch mehr Quitten. Ich dachte immer, aha, so ein Quittengelee, das wär's, ne? So, wo so Massen. Ne? Ich habe mir ein paar mitgebracht, aber das ist natürlich relativ wenig. Naja, mal gucken. Also, diese Sendung. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen, obwohl ich ja immer sage, alles aussprechen, was mir durch den Kopf geht, das bedeutet natürlich nicht, dass es gänzlich willkürlich ist. Manchmal fällt mir nicht so recht was ein, womit ich die Sendung beginnen oder durchhalten könnte. Andermal habe ich ja ein Thema. Und so kommen, wir waren jetzt in den letzten Wochen, habe ich so zwei. Ja, Dinge oder kamen mir so zwei Gedanken, Erfahrungen, die ein bisschen so zusammenlaufen und von denen ich vielleicht erzählen wollte. Also ich in Kürze, es ist einmal hier, ich war jetzt dreimal bei mir in der Nachbarschaft, hier in Ottensen. Da gibt es so einen kleinen Designladen, vielleicht kann man das überhaupt so nennen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sich der Betreiber, Eigentümer so genau versteht. Es geht auch ein bisschen in Kunst, aber es ist keine Galerie. Naja, da waren, ich habe vielleicht schon das ein oder andere Mal davon erzählt, manchmal gibt es Lesungen und ich war jetzt eine Weile nicht da. Ich glaube, weil eben auch so viele Lesungen stattfanden und ich finde eigentlich Lesungen, finde ich eher öde. Ich mag mich nicht, ja, soll ich mal so berieseln lassen. Da kann ich genauso gut Fernsehen gucken oder sowas oder YouTube oder was weiß ich. Also deswegen war ich da nicht. Und diesmal aber dann vor ein paar Wochen kam ich da vorbei. Der hängt ja immer so eine Tafel ins Schaufenster, wo er die Veranstaltung ankündigt. Da ging es irgendwie um die Frage Leben, Diskussion mit Oskar 18 und Gerd 70. Naja, dachte ich, aha, das klingt so ein bisschen mehr nach Diskussion, Austausch. Warum da gehst du hin. Ne? Das ist im Grunde ja auch das, was ich suche. Nicht bloß nur so eine Art von, ja, so einem passiven Rezipieren, sondern eben so eine Möglichkeit. Und da gibt es ja ganz wenig Formate dafür. Ne? Wenn man neulich war ich im Warburg-Haus, was ich auch immer ganz, ganz nett fand, aber da ist dann halt auch Vortrag. Ne? Dann ist da so akademischer Vortrag, was mit Kant anfangen bei Kassierer und Heidegger. Oi, 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 harter Tobak. Das ist immer, das sind so, was ich auch nicht verkehrt finde bei dem Warburg-Haus, die nehmen wirklich kaum Rücksicht aufs Publikum. Die haben so akademische Fachvorträge, die dann auch weitgehend von den entsprechenden Personen rezipiert werden. Und wenn man dazukommen mag, dann kann man dazukommen. Und diesmal sind Pascal und ich sogar von der Leitung. Naja, so nicht von dem Haus, aber von dieser Kassierergesellschaft angesprochen worden, weil sie vermutete, wir wären Mitglieder dieser Gesellschaft. Hat sich auch noch sehr nett mit uns unterhalten, fand ich gut. Aber das ist so, ja, man kann sich dann, sofern man da fachlich kundig ist, kann man sich natürlich an der Diskussion beteiligen, aber ich stelle oft fest, also ich habe das ist wirklich nicht meins. Also zum Beispiel im Juli, da war so ein Vortrag, ein Mensch aus der Schweiz, der über Abi Warburgs Sternenkunde sprach. Also da oftmals so nach ein paar Tagen, wenn ich das so durchkaue, dann kommt mir mal so eine Frage. Aber da ich in der Regel auch nicht in diesen Diskussionen, Diskursen drin bin, höre ich mir das einfach mal so an. Ne? Naja, also deswegen bin ich halt da zu dem Designladen hingegangen und habe mir das mal angehört. Ach so, ich wollte ja auch noch den zweiten Punkt. Das war ziemlich zeitgleich, dass irgendwie über die sozialen Netzwerke, so wie man so sagt, Entschuldigung, kam so ein Artikel eines Menschen kurioserweise auf den Seiten der Telekom. Mir entgeht vollkommen, dass die Telekom so eine Art Newsportal hat, wo dann auch eigene Inhalte veröffentlicht werden. Ne? Also von mir kriegen sie da nichts ab oder, sag ich mal, Aufmerksamkeit. Jedenfalls war da so ein, hat da ein Mensch einen Artikel geschrieben, und dem er so etwa, in etwa, sagte, ja, die AfD-Wähler, das sind Menschen, die, ich sag's mal ein bisschen vereinfacht, die mit der gesellschaftlich-sozialen Entwicklung nicht mitkommen und sich eine andere, ältere, alte, zurückliegende Zeit wünschen, und er macht das so an der, ja, Stellung der Frau, der Homosexuellen und der Ausländer, in Klammern Schrägstrich Flüchtlinge, zugewanderte Migranten, soweit und so, diese Gruppe fest, nicht wahr? Die wären quasi, die wären unerwünscht, und er nennt diese Gruppe von Menschen Normalitäre, glaube ich, oder sowas. Nicht Normalos, ne, sondern Normalitäre. Die, also, ne, das klingt so ein bisschen, soll wahrscheinlich so ein bisschen wie Identitäre, also auch schon da schwingt schon sowas Negatives mit. Nun ja, jetzt kurz nochmal wieder zurück. Das waren so die beiden, und ich finde die, da müsste ich jetzt halt nochmal zu dem Laden da erzählen. Genau, ich kam also dahin, und da ging es um, nein, nicht Freiheit war das Thema am zweiten Abend. Das erste Thema hieß Träume. Und das passte insofern zu diesem Artikel bei dieser Telekom-Seite, als dort, wir saßen da so im Kreis, waren relativ viele Leute. Ich würde sagen mindestens 10, 12, vielleicht sogar 15. Jetzt am Mittwoch, vorgestern waren wir sogar 18 Leute. Und jeder sollte so reihum erzählen, was so das Thema Traum für ihn bedeutet, und ob er irgendwelche Träume hätte, gehabt hätte und so weiter. Und was mich dann wirklich verblüffte, war, dass alle in dieser Runde erzählten so über ihren mehr oder weniger beruflichen Werdegang, und alle hatten so Träume in Hinsicht so ungefähr, ja, ich wollte ja eigentlich Künstler werden oder irgendwas Kreatives, aber das hat nicht geklappt oder es hat doch geklappt und so weiter, nicht? Ich fand das ganz, und als ich dann, und zum Schluss war da eine Frau kurz vor mir, die dann so sagt, auch noch diesen ganzen, sage ich mal, dieses Kreativ-Dispositiv durchdeklinierte und dann eben auch in diese Form, ja, man muss sich ja ständig neu erfinden, ne? Also dass man, wenn man mit dem einen nicht klarkommt, dann entwickelt man einfach was anderes, ne? Und als ich dann meinte, naja, also man sollte doch auch vielleicht mal sehen, dass nicht alle in der Lage sind, und dass das auch zu einem Zwang werden könnte. Ne? Also es klingt ja schön, wenn man sich so sich ständig neu erfinden. Ne? Auf der anderen Seite kann man auch, ob das jetzt der Arbeitgeber oder die Gesellschaft, ne, sagen, na ja, so mit dem einen Lebensentwurf, da wird es halt nichts mehr bei dir, ne, raus mit dir, aber du kannst dir ja was anderes suchen. Ne? So ein bisschen muss man da auch vielleicht an den Macron denken, ne, der ja kürzlich in Frankreich heftige Schelte bezogen hat, weil er so einem arbeitslosen Gärtner gesagt hat, ja, sie brauchen nur über die Straße zu gehen. Erfinden Sie sich neu, gehen Sie über die Straße, da wartet ein anderes, neues Leben, und das ist überhaupt kein Problem, nicht? Und als ich dagegen was sagte, da wurde es schon ein bisschen unruhig, und ich sagte dann irgendwann, ja, also als Künstler bin ich ja gewissermaßen auch Experte oder eigens Betroffener, oh, Betroffener davon. Nämlich in der Hinsicht, dass von einem Künstler ja quasi nichts verlangt verlangt wird, nicht? Also keinerlei Fähigkeiten. Ich sagte dann so ein bisschen provokativ, als Künstler bin ich ein Mann ohne Eigenschaften, und da brach dann regelrecht der Sturm über mich zusammen. Was ist das da für eine Kunst? Und einer dieser Diskussions Leiter, der brummte so ganz missbillig, ein Schwachsinn, nicht? Und ich war danach, das ging dann, das ebbte dann natürlich wieder ein bisschen ab, aber ich war ziemlich, ja, sag ich mal, schockiert, erregt darüber, also vor allen Dingen eben darüber, dass das, ich meine, man braucht sich natürlich nicht wundern hier in Ottensen, ne? Also vielleicht wäre das so in Billstedt oder Billbrook ein bisschen anders verlaufen. Vielleicht wären da die Vorstellungen des biografischen Verlaufs nicht ganz so in dieser Kreativschiene gelandet. Also während halt natürlich hier in Ottensen, was will man da anders erwarten, dass natürlich in so einer Form des ja, Kreativdispositivs, also dessen, dass man sich daraufhin entwirft, verwirklicht, anpasst, auch nachgeht, die eigene Biografie dahingehend ausrichtet auf, ja, Formen, Operationen, Zusammenhänge des Kreativen, ne? Natürlich in Bandbreite, ne? Da fällt dann immer wieder auch dieser Satz, jeder Mensch ein Künstler, wobei es eben hier nicht unbedingt nur darum geht, Künstler zu werden, ne? Sondern aber halt so im weitesten Sinne ein kreatives Leben zu führen, nicht? Das hat mich sehr, nur keiner sagte da so, ja, ich will ordentlich Kohle machen oder ich will so Haus bauen oder Familie oder so, ne? Diese, sag ich mal, so noch Träume oder diese, die man so mit der Zeit, ja, der 50er, 60er, 70er, ne, in der ich groß geworden bin, viele andere auch, ne, in der das so manche in den Vorstädten, den Suburbs, so irgendwo so am Rande der Stadt, ne, in der Neubausiedlung oder Eigenheimsiedlung, manche von denen, irgendwann habe ich mal einen Artikel, Cuxhaven zum Beispiel, ne, da bröckelt das so vor sich hin, ne, weil das heutzutage will da keiner mehr wohnen, ne, weil es auch nicht mehr diese Biografien gibt, nicht? Also ich habe dann ein bisschen auf dieses Erlebnis hin angefangen, wieder mir Lektüre zuzuziehen. Ich habe ja schon eine ganze Weile, habe ich hier von Andreas Reckwitz das neue Buch Die Gesellschaft der Singularitäten liegen. Der hat ja davor das sehr lesenswerte Buch Die Erfindung der Kreativität geschrieben. Ich habe mir aber dann auch ganz schnell nochmal, weil mir das auch vielleicht auch an die Reaktion dieser Frau, die vor mir dran war, du musst dich immer neu erfinden. Gibt es von Richard Sennett dieses Buch, Der flexible Mensch, nicht, was er auch schon so im Titel trägt, ne, was heutzutage an einen herangetragen wird, ne, war noch die Generation, sage ich, unserer Väter so, das ist eben dieser Begriff der Flexibilität, du musstest dich einpassen, ne? Also das war sicherlich nicht so, dass das alles easy going war, wenn ich es mal so lapidar sagen will, also eine Art Anpassungsleistung wurde natürlich auch von dir verlangt, aber das ist ein bisschen was anderes, als was Sennett die Flexibilität nennt, die heutzutage, also genauso wie es auch diese Frau sagte, du musst dich neu erfinden, nicht? Also, und als ich zum Beispiel in der zweiten Stunde sagte, ja, da ging es um Freiheit, auch so ein großes Thema, ne? Die dritte Stunde, da war ich nicht da, da war ich in Dänemark letzte Woche, man glaubt es gar nicht, es ging um Glück, Naja, und jetzt am letzten Mittwoch vor 2 Tagen um Liebe, nicht? Alles so ganz große, fette Themen, nicht? Also, und bei der Sitzung zur Freiheit, da sagte ich, was so mir dazu durch den Kopf ging, und das ist ja das, als ich Student war oder als ich Kunst studieren wollte, da war Freiheit ein großes Thema für mich, besonders nach meiner Bundeswehrzeit. Das hat einen großen Antrieb für mich gehabt. Und ich habe also mit dem Kunststudium mir vorgestellt, dass ich dadurch frei würde oder Freiheit verwirklichen würde. Und so nach vielen, vielen Jahren kommt mir so der Gedanke, den ich auch dort in der Runde aussprach, wenn das wirklich mein Traum oder wenn mich das wirklich so geleitet hätte, dann wäre ich wahrscheinlich besser wie mein Vater Notar auf dem Lande geworden. Wenn wirklich die Freiheit so der Leitstirn, ne? Denn zum Beispiel zur Freiheit gehört ja auch zum Beispiel eine monetäre, also dass man über genügend Geld verfügt. Und das ist ja nun mal in der Kunst in der Regel nicht gegeben. Ne? Und da ist man sehr unfrei. Ne? Man ist unfrei auch dahingehend, eben, dass man von sehr, sehr vielen abhängig ist. Also dann eben, was alles immer so in dem Ge Richtung Geld geht. Ne? Man muss irgendwie, ob man ein Atelier haben möchte, ob man reisen kann und so weiter. Ne? Man hat jetzt ganz viel mit der Bürokratie zu tun und so weiter. Ne? Also natürlich kann man auch alles sagen, interessiert mich alles gar nicht. Ne? Es gibt auch Menschen, nicht? Also die davon, ne? Es gibt auch Künstler zum Beispiel, die noch nie was von irgendeinem Kulturamt oder Förderbehörde und so damit zu tun hatten, das außerhalb dessen liegt, nicht? Und dann sicherlich, aber trotzdem, auch die müssen ihre Miete bezahlen und so weiter, ihre Materialien. Und ich war, also genügend Geld zu haben, ist ein Stück weit Freiheit, ne, würde ich sagen. Ne? Und das ist bei Künstlern eine große Einschränkung. Ich glaube, die meisten Künstler, also inklusive auch meiner, die arbeiten so drumherum. Ne? Die versuchen damit klarzukommen, das Beste daraus zu machen. Ne? So im Sinne von, wie heißt der Wowereit, arm, aber sexy, so. Berlin oder sowas, ne? So auch der Künstler, ne? Also eben dieses Manko durch anderes auszugleichen, nicht? Aber naja, am Anschluss an diese Sendung stand ich mit einigen vor der Tür, irgendwie, die mir dann auch gleich aufs Brot schmierten, wie doof sie Notare fänden. Also ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Es ist schon ein enormes Privileg, dass die Gesellschaft dieser Berufsgruppe schenkt, wenn man es mal so sagen will. Aber dann meinte der so, ja, aber dann wärst du ja, nachdem er quasi mir erstmal so das Negative, aber dann wärst du ja auch nicht frei, weil du wärst ja von dem, wenn du dann was anderes machen wolltest, sagt er zu mir, dann wärst du ja von dem ganzen Geld abhängig, ne? Und dachte ich, ja, so als ich darüber nachdenke, ist irgendwie, dachte ich auch, weder mein Vater noch mein Großvater hätten je die Gedanken gehabt, sie könnten noch was anderes machen, nicht? Das war noch eine Generation, also sowohl mein Vater und mehr noch mein Großvater, da wo man einmal in einen Beruf eingetreten ist und dann ist man da auch quasi tot wieder rausgetragen worden. Also mein Großvater, naja, nicht ganz, aber der verstarb nahezu im Amt. Ne? Also in der heutigen Zeit, also in Rheinland-Pfalz, gibt es mittlerweile eine Altersgrenze für Notare, die liegt, glaube ich, bei 70 Jahren. Also mein Großvater, ich weiß nicht, der hätte, bis er tot umgefallen ist, hätte das machen können, glaube ich zumindest. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Also, aber dachte ich, wie stark ist das verankert, dieses Gefühl, nicht, dass die Welt, ne, dass dein Berufsleben so eine ganze Reihe von sozusagen Szenenwechseln, um mal ein Begriff, der aus der Theaterwelt in die Kunst übergegangen ist, nicht? Auch das Museum war ja mal eine mehr oder weniger statische Angelegenheit. Und dann ist der Herr Ammann gekommen und hat sich in Frankfurt überlegt, wie könnte man das so ein bisschen, ne, lebendig, ne? Das war ja ein Wort seines Nachfolgers, oder hieß das so, das lebendige Museum, ne Kittelmann, ne? Also Museum, das war sozusagen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts da tatsächlich nicht viel. Da hatte man vielleicht so einen Ankauf oder so, ne? Und irgendwo, ne, aber sozusagen in der wechselhaften, ne, also wo die Stile unentwegt wechseln, ne, also so heute das, morgen jenes, war wahrscheinlich die Vorstellung, man geht in so ein Museum und schaut sich alte Dinge an. Das geht noch nicht mal bei sozusagen antiken Museen. Die müssen auch was Lebendiges, Neues, ständig Neues liefern. Noch weniger eben an einem Museum für moderne Kunst, was ja an sich auch schon wieder ein gewisser Widerspruch ist. Also sowas wie permanente Revolution. Ich glaube, das gibt es in Mexiko, ist diese Staatspartei, die heißt irgendwie Partei der permanenten Revolution. Also jedenfalls der Ammann damals in Frankfurt in den 90er Jahren hat also so ein, ne, immer wieder das umgruppiert und Neuerwerbungen und Künstler von außen dazu, nicht wahr? Also Szenenwechsel, aber auch fürs eigene Leben, für die Berufsbiografie. Ne? Man ist nicht mehr auf dieses eine festgelegt, ne, sondern er versucht, wenn es irgend geht, von sich kreativ, flexibel, anpassungsfähig von dem einen zu dem anderen zu hangeln, nirgendwo festhalten, ne, und eben vor allen Dingen nicht an der Vorstellung, so dass auch natürlich, weil es eben diese Arbeitgeber nicht mehr gibt. Ne, also darüber schreibt ja auch Reckwitz und natürlich viele, viele andere. Ne, also so sagen wir mal in der großen Zeit zwischen 1950 und 1980. Ne, das war auch das, was man in Amerika the Corporate Man, also den Angestellten, ne, der Firma, die vielleicht so Ford, General Electric, also diese Großunternehmen, IBM, ne, man trat da als junger Mann ein und ging als Rentner, als alter Mann da raus, ne, und das hat quasi dem Leben eine Form, einen Halt gegeben, ne, und das existiert so heute nicht mehr. Jedenfalls, es mag das noch da und dort geben. Ne? Also ich denke zum Beispiel, ein damaliger Freund meiner Schwester, der trat nach seinem Studium bei Siemens an und ich war dann, also ich hörte so nach einem halben Jahr, habe ich mich mal so ein bisschen erkundigt, wie es ihm da so geht und dann fing er gleich an zu erzählen, dass er eigentlich keine rechte Aufgabe hätte, also noch nicht mal, er hat noch nicht mal ein Budget, sondern er müsste sich da selber irgendwas suchen, also er müsste gewissermaßen im Konzern selber in so eine Art unternehmerische Position, ne? Also was mache ich jetzt da aus dieser Stelle, ne? Nicht, dass da jetzt irgendwie er tritt in irgendeine Abteilung, was weiß ich, Entwicklung. So wird ja oft, da trat ich 1951 in die Abteilung Entwicklung ein, ne, und 1900, was weiß ich, 83 war da sozusagen, ging ich als Chef der Entwicklung in Pension. So könnte man, sowas gab es früher, ne, oder als junger Jurist oder so. Und dann ist man irgendwann Leiter der juristischen Abteilung oder was auch immer, ne? Und heutzutage, keine Ahnung, irgendwann du verkaufst zwischendurch Brötchen auf der Straße oder dann wirst du wieder irgendwo bei so einer Werbeagentur und so weiter. Ne? Das kann man eben auch bei Sennett ganz schön lesen. Ne? Also er nennt das an einer Stelle, dass die Arbeitsverhältnisse unlesbar geworden sind, nicht? Also im Sinne von, man kann nicht mehr so eine lesbar, ne? Da ist ja so, sozusagen, hier muss man gewissermaßen bei Marshall McLuhan Leuten Es ist ja quasi, ne, die Linearität der Schrift. Ne? Ein Buch, das beginnt vorne auf Seite 1 und endet hinten auf Seite 65 oder so, ne? Und ist gewissermaßen ein einziger Wortzug, nicht unbedingt ein Satz, ne? Aber dieses kein Hyperlink. Ne? Man könnte auch so sagen, ne? Um jetzt nochmal vielleicht auch ein bisschen den Sprung. Ich sehe, die Zeit rennt ja auch schön wieder daher zu diesem Artikel, den ich da auf dem Telekom-Portal gefunden hatte. Nicht? Ne, was Hyperlink, ne, dass man in einem Text von einem zu dem anderen springt und nicht mehr zurückfindet. Ne? Insofern könnte man auch sagen, diese Hypertextstruktur des Internets spiegelt auch die heutige die Erwerbsbiografie, ne? Du bist mittendrin und dann musst du plötzlich, da musst du, ne? Der unbedingte Sprung, du musst dann von dem einen hüpfen oder du wirst wieder zurückgesetzt und so weiter, nicht? Wenn ich zu diesem Artikel nochmal zurückkomme, ich merke so, dass das allein der wäre ein riesiges Thema. Ich habe auch schon eine ganze Weile darüber gegrübelt und darauf rumgekaut, nicht? Man kann es schon sagen, so wie der Artikel, gewissermaßen 1990, das war in vielerlei Hinsicht eine Zäsur. Ne? Also ganz besonders natürlich der Zusammenbruch des Ostblocks, nicht? Aber eben auch das Aufkommen des Internets. Ne? Und wenn man halt sagt, ja, also die Menschen, die Zeit davor sich zurücksehnen, nicht die Tage, weiß ich nicht, oder letzte Woche war das so, da stolperte ich über so eine Bemerkung dieses AfD-Politikers Björn Höcke, der sagte, er wünsche sich die alte BRD zurück. Also er sagte noch nicht welche davon, ne? Vielleicht die Zeit unter Kohl oder die unter Helmut Schmidt oder die erste GroKo, Große Koalition oder Adenauer, nicht wahr? Also auch die deutsche, nun war die Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1989 war ja auch nicht ein einziger, ne, man könnte auch sagen, Erwerbsbiografie, ne, hat er auch Sprünge gehabt, nur zum Beispiel eben, ne, von Helmut Schmidt auf Helmut Kohl, ne, der wurde ja mehr oder weniger gestürzt, der Helmut Schmidt. Naja, also wie gesagt, also die Zeit, ne, das ist ja jetzt schon wirklich eine Generation, ich kann es gar nicht glauben, ne, 28 Jahre liegt jetzt schon diese Zeit zurück, der Fall der Mauer, Zusammenbruch des Ostblocks, ne, Beginn, wenngleich zu der Zeit noch sehr, sehr, sehr sozusagen dünn und kaum bemerkbar, aber es ging damals los mit dem Internet. Ich hatte schon in Wien dieses Jahr, müsste ich sagen, ja, 1988, vor 30 Jahren in Wien hatte ich so die ersten Erfahrungen mit Internet. Das war ja noch nicht das Internet im Sinne von WWW, was wir heute kennen. Ne? Das hat ja der Berner-Lee hat das ja erst 1989 erfunden. Ne? Aber wir hatten ja schon so Newsgroups und Chats und E-Mails und so allerlei Sachen, ne, das hat sich ja dann erst so gewissermaßen konsolidiert. Ne? Aber ich kann auch sagen, seit 30 Jahren habe ich Netzerfahrungen, Netzkontakt. Ne? Man kann natürlich auch im weiteren Sinne sagen, ne, wenn man sich fragt, ja, also welche Veränderungen könnten, so wie jetzt im Sinne dieses Artikels in dem Telekom-Portal, ne, könnten dazu führen, dass man sich so die alte Zeit oder dass man sagt, ja, aber früher war es doch viel besser, nicht? Also dann ist natürlich, ich hatte es ja eben auch, deswegen kam ja auch so dieser Punkt da über die Freiheit, die Erwerbsbiografien. Ich war also die Ja, also die Ich war also diese Form, ne, also gerade auch in Form des globalen Kapitals, ne, ich weiß nicht, 86 oder 87 hat der Thatcher in London die Finanzmärkte komplett, fast komplett in die Freiheit entlassen, nicht? Und auch das hat natürlich zu ganz, ganz schwerwiegenden Folgen, also nicht nur der Volatilität überhaupt der Aktien- und Finanzmärkte, natürlich auch die ganze, ja, eben das Erwerbsleben, ne, also am Ende dieser großen Zeit, ne, die bei Reckwitz fand ich den Begriff Trente Glorieuse, also die glorreichen 30er, also das meint eben diese Zeit zwischen 1950 und 1980, ne? Und eben mit Reagan, Thatcher, Kohl kam eben eine Zeit auf, die schon davon Abstand nahm, ne? Also wenn man so einen meiner Lieblingsbegriffe, die auch in der Zeit, die diese Zeit charakterisiert oder überhaupt unsere, ja, den Zustand, ne? Den Begriff der Deregulierung, ne? Deregulierung der Finanzmärkte, Deregulierung der Arbeit, ne, ist ja immer noch wenn es bei uns jetzt wieder ein bisschen schlechter gehen würde mit der Wirtschaft, kämen sofort wieder diese Wirtschaftsweisen, diese Mahner, die sagen würden, ja, der deutsche Arbeitsmarkt ist viel zu unflexibel, ne? Da kommt sie, ist das flexibel, das muss dereguliert werden. Ne? Momentan sind sie ein bisschen stiller, weil alles so rund läuft. Ne? Aber wenn das jetzt wieder, wenn da ein bisschen mehr Krise reinkäme, dann würden sie sofort wieder zu sagen, das muss irgendwie entschlackt werden. Ne? Da muss irgendwie, ne? Und diese Form der deregulierten Finanzmärkte. Ne? Man denke auch an die ganzen internationalen Firmen, die sich da so Konstrukte geschaffen haben, dass sie die Gewinne in dem einen Land, in dem anderen Land, wo sie wie ganz wenig Steuern zahlen, dass sie die dort irgendwie niederlegen, ne? Irgendwie diese ganzen Steuerschlupflöcher, Steuerparadiese, Inseln, Panama Papers, ne? Wahnsinn, ne? Also das ist, hat ja, sag mal, das in kleinen Teilen gab es das schon eine Weile, ne? Also das nicht, aber das hat eben durch diese, auch eben um die globale, ne, dass Irland da von gewissermaßen so eine Art von verlängerter grüner Wiese oder so, Ackerbau und Viehzucht, dass das gewissermaßen zu so einem globalen Hub der Finanz- und Industrie oder der globalen, ne? Amazon, Microsoft und so weiter, ne? Dass die sich da in Irland niederlassen, ne? Also, obwohl das ja jetzt keinerlei, ne? Also allein nur auf der Tatsache beruhen, dass die Iren sagen, ja, bei uns braucht ihr praktisch keine Steuern zu zahlen. Ne? Also das ist ja schon, ne? Also wie es sonst bei uns zugeht, ist eigentlich ziemlich egal, ne? Irgendwie, ob es irgendwie das Klima in Ordnung ist oder so, ne? Klar kommt noch der Vorteil hinzu, dass die Iren Englisch sprechen und dadurch es natürlich für diese Unternehmen aus Amerika einfacher ist. Ne? Aber ne, man dreht da so eine quasi so eine Schraube und sagt irgendwie, hier Steuern runter, kommt alle her und so. Ne? Also ich denke, das gehört natürlich auch mit zu dieser Erfahrung. Ne? Das sind ja jetzt auch, wenn man so sagen will, keine Trente Glorieuse mehr. Ne? Wie soll man sagen? Ne? Die bitteren 30 Jahre oder wie soll man dazu sagen? Ne? Also es ist auf jeden Fall so, ne, dass diese Zeit, also auch nicht für die gewissermaßen in die Freiheit entlassen oder sich selbst befreit haben im Ostblock. Ne? Also da ist ja auch gewissermaßen so eine Art Back, gerade, ne, Polen oder Ungarn, auch Tschechien, ne? Also jetzt gerade natürlich auch Italien. Ne? Ne, aber dass die Vorstellung, dass jetzt quasi die Welt irgendwie endgültig sich zum Besseren wendet, nachdem dieser Ost-West-Konflikt zusammengebrochen ist, das hat sich noch nicht erfüllt. Ne, also für mich war das so, gerade diese latente Bedrohung, ne, dieses Gefühl, es könnte ja doch zu so einem Krieg oder irgendeiner militärischen Auseinandersetzung kommen, nicht? Das hat mich so gerade in den 80er Jahren, das war immer so, fand ich so unterschwellig, ne? Berlin, ne, dieses die Mauerstadt, ne, das war wie so ein Symbol dafür, ne, die einerseits eben die Persistenz und gleichzeitig aber auch, wie man sich vorstellen, wie klein Berlin ist, ne, also wie winzig, ne, dass das ständig, ne, also dass das eben das Gefühl dafür gab, ne, dass es könnte doch noch zu unserem Krach kommen, ne, und als dann die Mauer fiel und eben sich die Sowjetunion auflöste und überhaupt dieser gesamte Einflussbereich, da habe ich plötzlich gemerkt, wie so eine Last von mir abfiel, ne, wie es auf einmal, es war immer so, als würde mir jemand auf die Schultern drücken. Das war auf einmal weg, ne? Und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass es in dem Sinne, dass wir jetzt im Paradies leben würden, ne? Also spätestens seit den Anschlägen vom 11. September haben wir nun feststellen müssen, dass die Weltgeschichte ja eine Verschiebung, ne? Wir haben jetzt nicht mehr diesen Ost-West-Konflikt, wir haben einen wesentlich diffuseren Konflikt Nord-Süd, aber nicht direkt Nord-Süd, sondern es kommt auch zu so einer Art eben ideologischen, die sich aber jetzt nicht mehr auf Länder genau festlegen lässt, ne? Also früher war halt gewissermaßen auch der Ost-West-Konflikt war auch geografisch gesehen, ne, eben auch durch die Teilung Europas eben festgelegt. Heutzutage kann man nicht genau sagen. Ne, wenn man jetzt zum Beispiel gerade zu der heutigen im Moment Saudi-Arabien ansieht, ne, also die Frage jetzt mit diesem Fall Khashoggi, ne, wie wird der Westen jetzt mit Saudi-Arabien umgehen? Nicht? Also wie, ne, was ja auch immer so eine, ne, also zum Beispiel auch ne, Bin Laden kam aus Saudi-Arabien und so weiter. Ne? Also das ist eine brutale Diktatur, und gleichzeitig ist sie aber auch nicht direkt gewissermaßen nur indirekt wiederum in dieser Konfrontation der Westen versus der Islam oder radikale islamische Tendenzen. Ne? Also zum Beispiel dieser islamische Staat, der ist ja auch so wie ich sehe, auch in Saudi-Arabien nicht wohl gelitten und auch in Pakistan oder Indien und so weiter, nicht? Also da sind auch wieder Verwerfungen, lokale, ne? Also man könnte sagen, es ist rhizomatischer geworden, nicht mehr so diese klare, wir jens da und dort, nicht? Also natürlich auch, wenn man jetzt auch noch mal auf den Artikel da im Telekom-Blog, ne? Es ist auch gewissermaßen, ne, die stehen auch eine Weile, ne, die Flüchtlinge, Migranten auf eine Weise, die anderen, ne, die sind hier, ne? Auch wenn man jetzt so will, ist auch, ich sag mal, in dem wird sozusagen etwas zu sagen, der Feminismus, den es ja vielleicht so nicht, sehr wahrscheinlich so nicht gibt, ne, ich glaube, das war jetzt vor 50 Jahren, das kam irgendwo, las ich das auf Wikipedia, da war der berühmte Tomatenwurf und zwar die Filmemacherin Helke Sander, die hat auch zu meiner Zeit hier an der Kunsthochschule gelehrt, die hielt bei einer irgendwie Tagung des Sozialistischen Studentenbundes eine Rede und eine Freundin von ihr, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hieß, die bewarf dort irgendwie Männer oder Mitglieder des Vorstands, männliche Mitglieder des Vorstands mit Tomaten Grund oder die unterliegen. Die Idee war gewissermaßen die, dass sie als Männer trotz ihrer revolutionären Absichten, Tendenzen eben doch ein Stück weit Unterdrückung oder auch eben nur den Gegner repräsentierten, von dem sie angeblich die anderen und sich selbst zu befreien dachten. Ne? Also mit dieser plötzlich, indem da die Frauen aufstanden und sagten, hier, so geht's nicht, hat sich ja die ganze Sache extrem, ne, jetzt war es nicht mehr so quasi die Revolutionäre an der Seite der Werktätigen gegen das böse Kapital, ne, sondern auf einmal ist sozusagen, ne, der Studentenführer oder Student kann auch einmal Macho und ich weiß gar nicht, ob das so ist, das reflektiert worden, diese seltsame Wendung, ne? Dass plötzlich so eine, ja, so eine Front im Inneren sich aufgetan hat. Ne? Also hat das nicht auch die Frauen selbst, ich denke wahrscheinlich sehr schon, auch wiederum, ne? Denn sind wir jetzt auf der Seite der Revolution, also die Befreiung der Werktätigen, irgendwie gegen den Kapitalismus und so weiter. Ne? Und gleichzeitig, ne, die sind die Typen da, ne? Die Machos und so weiter, ne? Die sind ja sozusagen Gegner. Ne? Also ne, es gibt auf einmal irgendwie seltsame Schnitte. Mengen, ne? Also Patriarchat und Kapital, Patriarchat oder Kapital und so weiter. Ne? Also das ist plötzlich sehr, 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 wird das alles sehr viel fragiler, irgendwie nicht mehr so klar. Ne? Also also wäre mal interessant, wie ist das, wie hat sich das so bei den Akteuren, den Männern wie auch den Frauen, ne? So das ne, gleichermaßen die einen, die sich plötzlich angegriffen fühlten, ne, so ungefähr, was jetzt hier, wir wollten doch gemeinsam, ne, gegen den bösen Klassenfeind vorgehen und die anderen, die ne, sozusagen, ja, ne, auch wir ja zusammen gegen den Klassenfeind und so weiter, aber, ne, so. Ne, ihr seid ja auch, ne, sozusagen, ne, im Bett und so weiter, ne, hat so plötzlich eben, oh, das hat ja die ganze Sache so viel komplizierter gemacht, ne, bis heute, ne, heute sah ich irgend so einen Tweet, da schrieb jemand, morgens im ICE nach Frankfurt sitzend in der ersten Klasse das gesamte Patriarchat. Ne, dachte ich, mei, das ist aber, soll ich da noch was zu schreiben vielleicht? Ne, wie macht sich das sichtbar, dieses Patriarchat? Ne? Ich meine, selbst wenn man das als Metapher fasst, ne, also wie. Ne, also wie will man den Menschen an der Nase ablesen, ob sie jetzt dem, ne, bloß weil sie was weiß ich mit Schlips und Kragen oder Schlips und Krawatte und Anzug da im ICE, natürlich, wenn man es schreibt morgens, dann sind das wahrscheinlich Menschen, die da in die, ja, in die Banking Town of Frankfurt fahren, nicht? Aber ob das deswegen eben Mitglieder des Patriarchats sind, so es das denn überhaupt gibt. So, ich meine, ich hab gar keinen Schluck Wasser getrunken. Nicht wahr? Ich würde sagen, sage ich mal, bei solchen Formulierungen, wenn das gerade so über Twitter, nicht, und da schrieb dann jemand anders, ja, ich setze mich vielleicht auch mal dazu, wenn ich über PayPal Geld eingesammelt habe, dass ich mir die erste Klasse leisten kann, nicht? Ich glaube, das sind natürlich oftmals auch so Formulierungen, die viel stärker so quasi den Zusammenhalt, ne, das, der Begriff Patriarchat bekommt dann so eine gewisse Signalfunktion, ne, dass man sagt, hier, wer kann sich darauf, ne, so, wir halten uns alle Händchen Ja, also es ist kein analytischer Begriff, sondern es ist eher so eine Form dessen, dass so wie auch Bio oder so, ne, das ist auch keine Eigenschaft mehr, sondern es ist mehr oder weniger so eine Art von Partei, ne, Agitation, ne, dass man sagt, ja, wer wir in diesem, ne, wie es von den Christen heißt, in hoc signo vicis, zum Beispiel, ne, in diesem Zeichen wirst du siegen. Ne, es ist eher so eine Form der, es stellt Gemeinsamkeiten her. Einer reckt die Hand und schreit Patriarchat oder jemand schreit Bio oder sowas, ne, und dann laufen alle hinterher. Ne, es ist mehr so eine Form dessen, dass man sagt, ja, so, ne, Gemeinschaft stiften, die anderen, wir und die anderen. Ne, also, ne, es ist ja auch nicht die Frage, wenn jetzt jemand im Zug sitzt und sagt, die da in der ersten Klasse, alle Patriarchat, ne, gehören alle und wozu gehörst du? Ne, was ist deine, ne, was ist deine Gruppierung? Ne, also, wenn man jetzt so irgendwie da drüben, ne, keine Ahnung, die Hipster, was weiß ich, ne, in der zweiten Klasse oder naja, dritte, vierte gibt es ja nicht mehr. Früher gab es ja 5 Klassen in der Eisenbahn oder sowas oder 4. Ja, ich schaue hier so ein bisschen auf die Uhr. Gleich 16 Uhr und heidi da 57 Minuten. Ich wusste ja schon, dass diese Sache da, jetzt habe ich fast viel weniger, ich weiß gar nicht, wie ich die Zeit so rumgebracht habe, viel weniger erzählt. Ich hätte ja noch viel mehr auch über diese Gesprächsrunde da in dem kleinen Designladen reden können und natürlich auch über diesen Artikel im Telekom-Portal. Aber wie immer ist es ja so bei dieser Sendung hier, dass die Zeit nicht wirklich ausreicht. Ja, ich habe hier wieder mal ein Video mitlaufen lassen, was ich dann hoffentlich die Tage, wenn ich aus Berlin zurück bin, bei YouTube einstelle. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Ansonsten sage ich, es gibt auch noch die Seite bei Facebook beziehungsweise auch im Netz stefanbeck.de, das-Seminar. Die nächste Sendung gibt es dann durch die Verschiebung schon in 3 Wochen und zwar am 9. November. Und bis dahin sage ich für heute, Freitag, den 19. Oktober 2018, sage ich danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.